Bevor wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 19 weitermachen, muss ich jetzt noch drei kurze Nachträge, also zwei Nachträge und eine Frage, auf die eingehen. Das eine ist eine Korrektur. Ich hatte, das betraf 2. Mose 40, Vers 3. 2. Mose 40, Vers 3 hatten wir gesprochen von dem Rauchopferaltar, dem Räucheraltar. Und ich wollte es nur kurz sagen, ich hatte da die zwei Vorhänge vertauscht, beziehungsweise den einen Vorhang für den anderen gehalten. Es heißt dort in Vers 3, du sollst die Lade des Zeugnisses hineinstellen und die Lade mit dem Vorhang verdecken. Das ist der eine Vorhang, der zwischen dem Rauchopferaltar und der Lade steht. Und dann heißt es, bringe den Tisch hinein und Vers 5, stelle den goldenen Altar zum Räucherwerk vor die Lade des Zeugnisses und hänge den Vorhang des Eingangs zur Wohnung auf. Das ist der vordere Vorhang. Und ich habe gesagt, dieser Vorhang, Vers 5, sei der innere Vorhang. Das ist der äußere Vorhang. Der innere Vorhang ist Vers 3, dann kommt der goldene Altar und dann soll er den äußeren Vorhang, den Eingangsvorhang, hinhängen. Dennoch, das ändert jetzt nicht viel an dem Argument, denn der Altar steht trotzdem vor der Lade. Das heißt, der Altar ist ganz eng verbunden mit der Bundeslade. Das war damals in Hebräer 9, als wir über den Rauchopferaltar gesprochen haben. Das war das eine. Das andere, wir haben jetzt eine Reihe Bibelstellen, die wir lange gesucht haben. Da haben wir jetzt eine ganze Reihe. Das war es ging um Hebräer 10, Vers 3, um das Erinnern. Da hieß es, in den Opfern ist jährlich ein Erinnern an Sünden. Und da gibt es jetzt mehrere Bibelstellen, die jetzt genau in diesem Sinn verwendet werden, dass das Erinnern an eine Sünde bedeutet, sie ins Gedächtnis bringen vor Gott, um jetzt sie zu behandeln, zu bestrafen. Die eine Stelle habe ich genannt, das war Offenbarung 16, Vers 19, die haben wir bereits. Die andere Stelle ist Offenbarung 18, Vers 5. Gott gedachte ihrer Ungerechtigkeiten, er erinnerte sich an sie und hat sie dann gerichtet. Das ist eine Parallelstelle zu Offenbarung 16, Vers 19, also Offenbarung 18, Vers 5. Die nächste Stelle, Nehemia 6, Vers 14, gedenke es, mein Gott, dem Tobia. Gedenke es dem Tobia. Erinnere dich an den Tobia und zahle es ihm heim, praktisch heißt das. Ja, und richte ihn. Gedenke es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat. Nehemia 6, Vers 14. Nach ihren Werken und auch der Prophetin Noadia und den übrigen Propheten, die mich in Furcht setzen wollten. Die Parallelstelle Nehemia 13, Vers 29 auch. Nehemia 6, Vers 14, Nehemia 13, Vers 29. Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der Verunreinigungen des Priestertums und so weiter. Dann Psalm 137, Vers 7. Psalm 137, Vers 7. Gedenke, Herr, den Kindern Edom, den Tag Jerusalems, die da sagten, entblößt, entblößt sie bis auf den Grund. Bring sie in Erinnerung, ja, gedenke und zahle sie ihnen heim, heißt es, und richte sie. Ja, das, also hier dieser Aufruf, dass der Herr daran denken soll. Dann haben wir Jeremia 14, Vers 10. So sagt Jahwe, Jeremia 14, Vers 10. So sagt Jahwe zu diesem Volk, also haben sie geliebt, um umherzuschweifen, sie hielten ihre Füße nicht zurück und Jahwe hat kein Wohlgefallen an ihnen. Nun wird er ihrer Verschuldungen gedenken. Jetzt wird er dran denken. Und ihre Sünden heimsuchen. Also wieder, Gott denkt dran, um die Sünden heimzusuchen. Er erinnert sich an sie, um die Sünden heimzusuchen. Hosea 9, Vers 9. Tief haben sie sich verderbt, wie in den Tagen von Gibea. Und er wird ihrer Ungerechtigkeit gedenken. Er wird ihre Sünden heimsuchen. Ganz eine ähnliche Stelle, also Hosea 9, Vers 9. Und ein Bruder hat mir noch gebracht, 1. Samuel 15, Vers 2. Auch sehr interessante Stelle. 1. Samuel 15, Vers 2. So sagt Jahwe der Heere: Ich habe bedacht, was Amalek Israel getan hat, wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog. Ich habe bedacht, ich habe gemustert, ich habe, das Hebräische ist hier das Wort für, ein Wort für mustern, also ich habe sie heimgesucht, habe bedacht, ist es in der Elberfelder. Ich habe bedacht, was Amalek Israel getan hat. Auch eine ähnliche Stelle. Auch Esther, obwohl das nicht ganz genau der gleiche Fall ist, Esther Kapitel 2, Vers 1, die hatten wir schon, das war der König dachte an Vasti. Zurück sozusagen, er erinnerte sich an die Sünde der Vasti. Und die Stelle, die ich eigentlich wollte, das war nur, weil es gab solche Aufzeichnungen am Hofe des Königs. Und in 2. Samuel 20, Vers 24 ist zum Beispiel geschrieben von einem Geschichtsschreiber. Und die schreiben die Chroniken werden immer aufgeschrieben. Auch in Esther 6 werden die Chroniken gebracht und dann wird an Mardochai gedacht, oder? Und er wird belohnt. Also diese Stellen haben wir öfters. Es gibt so Geschichtsschreiber am Hofe des Königs und die schreiben alles auf. Und dann werden eines Tages die Chroniken hervorgeholt und dann denkt der König zurück. Gibt es da irgendwas zu, woran wir uns erinnern müssen, damit wir jemanden noch zu bestrafen haben oder irgendwie mit ihm verfahren müssen. Und dazu gibt es noch eine Stelle in 1. Könige 2, Vers 8 und 9. Dort ist es der Salomo, der jetzt an den Simei denken soll. Da ist zwar nicht das Wort denken und erinnern, aber es ist die Sache. Da wird genau etwas, eine frühere Tat des Simei, wird in Erinnerung gerufen und er wird dementsprechend dann auch bestraft. Also, das kommt relativ häufig doch noch vor, dieses sich Erinnern an die Sünden. Und das bedeutet im Zusammenhang mit Gericht. Das war also der Nachtrag. Und dann war noch eine Frage. Wir haben ja gesprochen von unserer Sicherheit in Christus. Und die Frage war, was ist, wenn ich sündige und in dem Moment dann sterbe? Ich bin ein Christ, ja, ein wiedergeborener Christ, fällt in eine Sünde und in dem Moment stirbt er. Ist er jetzt verloren oder nicht? Nun, wir haben gelernt, wir sprechen hier nicht von der Sünde des Abfalls, um das geht es jetzt gar nicht, das ist nicht das Thema, es geht jetzt um eine andere Sünde. Ja, also irgendwas, was man an Sünden tun kann, lügen und unfreundlich sein und böse sein zu jemandem und irgendetwas. Ja? Also, und jetzt gerade in dem Moment stirbt man. Nun, eines ist klar, wir müssen unterscheiden zwischen einer allgemeinen Beziehung, zwischen einer grundsätzlichen Treue zum Herrn und einer konkreten Handlung, wo wir untreu sind. Ich möchte das an einem Beispiel bringen. Ich bin verheiratet und ich bin meiner Frau grundsätzlich treu. Das heißt, ich habe eine Beziehung zu ihr und diese Beziehung beruht auf einem Versprechen, dass ich ihr treu bleiben werde. Das heißt, ich werde nicht eine andere Frau nehmen. Ich werde nicht irgendwie, wenn ich wegfahre, zu einer anderen Frau gehen, sondern ich bin ihr treu. Aber jetzt kann es passieren, dass meine Frau sagt, könntest du bitte den Müll runterstellen dann? Oder den Müll rausstellen, ja? Und ich mache es nicht, aus irgendeinem Grund. Und dann ist sie vielleicht traurig, sie kommt und sieht, jetzt hat er den Müll nicht runtergestellt, ja? Jetzt war ich in diesem Punkt, war ich nicht treu. Ich habe zuerst versprochen, ja, ich mache es dann und dann habe ich es nicht gemacht, oder? Ich war untreu. Diese Untreue mag vielleicht meine Beziehung zu meiner Frau etwas trüben und ich soll mich dafür entschuldigen und so weiter. Aber diese Untreue beeinträchtigt nicht die grundsätzliche Treue, die grundsätzliche Beziehung zu meiner Frau. Die grundsätzliche Treue ist weiterhin gegeben. Das heißt, es gibt Sünden und sehr viele Sünden gibt es, die nicht die grundsätzliche Treue zu Christus betreffen. Und wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, sagt Johannes, 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist so gerecht, dass er sich dazu stellt, angenommen ist angenommen. Und er ist treu und gerecht. Aber wenn ich jetzt gerade nicht mehr, also wenn ich jetzt sterben sollte, in dem Moment, wo ich sündige, dann habe ich nicht mehr die Gelegenheit, meine Sünde zu bekennen. Und wenn ich sie nicht bekenne, ist die Beziehung gestört, aber nicht die grundsätzliche, also die Gemeinschaft, Entschuldigung, die Gemeinschaft ist gestört, aber nicht die grundsätzliche Beziehung, nicht das grundsätzliche Verhältnis zu meinem Herrn, dass er mein Herr ist, er bleibt auch dann mein Herr. Das Gleiche ist mit meinen Kindern, oder? Die Kinder, wenn sie gegen mich sündigen, wenn sie ungehorsam sind, bleiben sie dennoch meine Kinder. Und in diesem Sinne, das müssen wir unterscheiden. Also es gibt also verschiedene Arten von Sünden. Es gibt eine Sünde des Abfalls. Das wäre wirklich die komplette Absage. Ja. Das wäre, wenn eins meiner Kinder hingehen würde und sagt, so, ich will nicht mehr dein Kind sein. Und dann sage ich, wenn jetzt der schlimmste Fall wäre der, wenn einer sagt, ich will nicht mehr das Kind meiner Eltern sein, und er geht hin und bringt sich um, oder? Dann ist es vorbei. Dann ist auch diese Beziehung vorbei, oder? Dann haben die Eltern ein Kind verloren. Fertig. Das wäre der schlimmste Fall, oder? Das wäre vergleichbar mit einer Absage an Gott, oder? Mit einem Abfall von Gott. Aber ansonsten, wenn meine Kinder gegen mich sündigen, dann werden sie dadurch nicht, wird dadurch nicht die Kindschaft rückgängig gemacht. Angenommen ist angenommen. Natürlich ist die Beziehung gestört, die Gemeinschaft gestört mit meinen Kindern, das muss in Ordnung gebracht werden, aber das Verhältnis, das Vater-Kind-Verhältnis bleibt bestehen. Wenn jemand sündigt, hat er einen Fürsprecher beim Vater. Und der bleibt Fürsprecher. Auch in dem Moment, wo er sündigt. Ist hier der hohe Priester. Das wollte ich nur jetzt soweit noch nachtragen. Gut, jetzt kommen wir zu Hebräer 10, Vers 19 bis 39. Das ist in unserer Gliederung, Arabisch 6, Aufforderungen zum Festhalten und Hinzutreten. Und die vierte Warnung ist auch hier eingeschlossen. Klein a, die erste Aufforderung, lasset uns hinzutreten. Kapitel 10, Vers 19 bis 22. Also hier haben wir, nachdem jetzt ein langer Lehrteil war über das hohe Priestertum, kommt jetzt als Abschluss dieses langen Lehrteils, Kapitel 5 bis 10, als Abschluss dieses langen Lehrteils kommt jetzt also noch einmal eine Aufforderung zum Festhalten und Hinzutreten, sowie auch nach Abschluss des ersten langen Lehrteils, Kapitel 1 bis 4, auch eine Aufforderung kam zum Hinzutreten und Festhalten. Interessant, genau die gleiche Art von Aufforderung. Hinzutreten, Festhalten. Kapitel 4, Vers 14 bis 16 war das, hat den ersten Teil abgeschlossen. Und jetzt kommt diese zweite längere Teil, Kapitel 5 bis 10, und wird abgeschlossen mit dieser Aufforderung zum Hinzutreten und Festhalten, zum Festhalten und Hinzutreten. Zuerst Hinzutreten, 10, 19 bis 22. Möchte jemand gerne vorlesen? Kapitel 10, 19 bis 22. Möchte jemand vorlesen? Ja, bitte.
Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, im Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Versprengung der Herzen, los und bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser.
Danke. Erste Frage, warum, Römisch 1, warum sollen wir hinzutreten? Nun, zwei Dinge werden hier gesagt. Das eine, wir haben eine Basis zum Hinzutreten, und diese Basis ist die Freimütigkeit, weil wir Freimütigkeit haben oder Grund zum Zutrauen haben, zum Eingang in das Heiligtum, auf einem neuen und lebendigen Weg oder lebenden Weg, den er uns weihte, den er uns einweihte, den er uns einrichtete und einsetzte durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Wir haben also jetzt hier eine Basis zum Eingang in das Heiligste durch das Blut Jesu auf einem neuen und lebendigen Weg. Der Herr Jesus, sein Leib war ein Vorhang, das heißt hier sein Fleisch, sein Leib war ein Vorhang, als er auf der Erde war. Jetzt ist er weg, jetzt ist er hinaufgefahren in den Himmel, hat sich gesetzt zur Rechten Gottes, und wir dürfen jetzt ihm folgen, sozusagen im Geiste, und dürfen jetzt dorthin gehen, wo er sitzt. Wir dürfen direkt ins Allerheiligste gehen, der Vorhang ist weg. Wir dürfen direkt in die Gegenwart Gottes gehen. Also in diesem Sinne, für uns gibt es keinen Vorhang mehr. Für uns gibt es keinen Halt, nicht weiter. Jetzt ist der Zugang frei in das Allerheiligste, in die allerheiligste Gegenwart Gottes. Interessant, dass der Vorhang, das Fleisch Jesu hier als Vorhang dargestellt wird. Als ob der Herr Jesus kam zu uns, wurde Mensch, kam in unsere sichtbare Welt. Da konnte man zwar zu Christus kommen, aber man konnte nicht in die unsichtbare Welt sozusagen durch. Aber jetzt, seitdem er weg ist, jetzt ist der Vorhang auch weg. Und jetzt können wir hintreten im Geiste. In die Gegenwart Gottes. Also wir haben einen Grund zur Freimütigkeit, zum Eingang in das Heiligste. Und das Weitere, warum können wir zutreten? Weil wir einen großen hohen Priester haben und einen großen Priester haben über das Haus Gottes. Wir sollen uns daran erinnern, die einzige Ausnahme im Alten Testament war, also mit einer einzigen Ausnahme im Alten Testament konnte man nicht reingehen. Außer einer Ausnahme lag auf dem Zutritt zum Allerheiligsten die Todesstrafe. Außer einer einzigen Ausnahme einmal im Jahr für einen Menschen lag auf dem Zutritt zum Heiligtum die Todesstrafe. Aber jetzt haben wir einen großen hohen Priester und jetzt dürfen wir hinzutreten. Unser hoher Priester ist groß in seinem Wesen, groß in dem, was er getan hat, groß in seinen Taten, groß in seinem Amt, das er angetreten hat, groß in vielerlei Hinsicht, erhaben auf hohen, erhabenen Throne. Unser hoher Priester ist über das Haus Gottes, Priester über das Haus Gottes. Was ist das Haus Gottes? Bitte? Das Volk Gottes. Das Haus Gottes ist das Volk Gottes, die Familie Gottes. Und er ist dort über dieses Haus. Wie oder als was ist er über dieses Haus? Als Herr und als Helfer. Das haben wir schon in Kapitel 4 hatten wir schon. Als Herr und Helfer sitzt er über dem Hause und er kann helfen, kann kommen und wir dürfen zu ihm kommen. Und dann die zweite Frage, wie sollen wir hinzutreten? Das erste Frage, warum sollen wir hinzutreten? Jetzt ist die Frage, wie sollen wir hinzutreten? Vers 22 wird es angesagt. Lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Also wir merken, wenn wir so die Bibel studieren, wir stellen die Fragen, die der Text beantwortet, oder? Das ist eine gesunde Art. Wir stellen einfach die Fragen, die der Text beantwortet. Wenn da steht, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, dann fragen wir, wie sollen wir hinzutreten? Antwort mit wahrhaftigem Herzen. Das hilft. Das hilft auch, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, weil dann der Leser schön mitfolgen kann. Übrigens, ein Bruder hat gefragt, hier auf einem Blatt, es geht ums Predigen. Worüber predigen Sie, hat er gefragt, worüber predigen Sie am meisten und so weiter. Und ich, da möchte ich antworten, ich predige am liebsten über Texte, über Bücher oder über Texte. Nicht so, ich predige nicht so gern über Themen, weil das Predigen über Themen ist viel, viel schwieriger als Predigen über Texte. Deshalb, wenn man also zu predigen beginnt, zu Vorträge macht, dann soll man einen Text nehmen, nicht ein Thema. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über das Thema die Engel predigen sollte, ja, dann muss ich zuerst einmal alle Stellen der Bibel durcharbeiten, wo Engel vorkommen. Dann müsste ich mir alles ausarbeiten, was über die Engel gesagt ist. Dann müsste ich das zusammenfassen, dann muss ich es kürzen, weil das ist ja alles viel zu viel. Das soll man dann alles noch so sagen, dass die anderen mitkommen und es überprüfen können und dass sie sehen, ja, das stimmt, das steht genauso in der Bibel. Das ist sehr schwer, oder? Also leichter ist es, man geht im Text entlang. Textpredigt, oder man nennt es Auslegungspredigt. Und dann sollen natürlich diese Texte, sollen zentrale Texte sein, weil wir, natürlich können wir auch über das Chronikbuch, über die einzelnen Geschlechtsregister predigen, aber oder über irgendeinen Vers aus Zephania, das ist schon richtig, aber das dürfen wir natürlich, aber es gibt einige Dinge in der Bibel, die haben sehr großen Vorrang. Ja. Ich meine, die Lehrbriefe der Apostel sind Grundlage, lehrmäßige Grundlage für die Gemeinde Jesu. Und was wir heute vor uns haben, Hebräerbrief, ist ein äußerst wichtiger Teil für die Lehre, die in der Gemeinde Jesu weitergegeben werden soll. Und das ist so zentral. Wir merken, wie zentral wir sind. Wir sind bei den zentralsten Fragen, sind wir. Hebräerbrief, Römerbrief, Epheserbrief sind ganz zentrale Briefe. Galaterbrief, Kolosserbrief, ganz zentral. Und über die Endzeit, über das Ende, dann die Thessalonicher Briefe und so weiter. Also, lasst uns hinzutreten, wie? Mit wahrhaftigem Herzen. Wir spielen nicht, wenn wir hinzutreten. Wir sprechen ja mit Gott und wir sprechen mit wahrhaftigem Herzen. Wir führen keine Selbstgespräche und wir predigen nichts, sondern wir kommen zu ihm. Und in voller Zuversicht des Glaubens, in vollem Glauben, in voller Glaubensgewissheit übersetzt Menge. Das ist der Schlüssel, oder? Mit dem Glauben kamen wir, durch Glauben kamen wir zum Heil und in Glauben treten wir hinzu. Wir leben nicht nach Gefühlen. Ja, aber ich möchte was spüren, wenn ich bete. Ich möchte die Gegenwart Gottes spüren, wenn ich bete. Das ist uns nicht verheißen, dass wir die Gegenwart Gottes spüren, wenn wir beten. Es gibt Leute, es gibt Christen, die meinen, sie können nur gut beten, wenn sie irgendwie ein besonderes Gefühl zum Beten haben. Das ist nicht der Fall. Wir müssen oft beten, einfach weil wir beten, weil wir mit ihm sprechen. Wir leben nicht im Bereich wir leben nicht mit den fünf Sinnen. Wir verlassen uns nicht auf unsere fünf Sinne, wenn wir beten. Wir verlassen uns auf Gottes Wort, dass was er gesagt hat, das ist wahr und deshalb darf ich jetzt kommen. Wenn jemand Mühe hat, schläft ein beim Beten, weil er so müde ist am Abend immer und so weiter, dann muss er sich überlegen, dass er irgendwas tut, damit er nicht einschläft. Dann einfach sich hinstellen oder Achterkreise gehen im Zimmer. Laut sprechen. Nicht in Gedanken, natürlich da dürfen wir Gedanken beten und Nehemia betet oft so zwischendurch in Gedanken und wir sollen natürlich oft in Gedanken beten. Aber wenn wir allein sind und wir merken, wir haben Schwierigkeiten mit Konzentration, das Lautsprechen, in der Bibel wird laut gebetet, rufe zum Herrn, rufe mich an in der Not. Man darf Man darf mal auch rufen. Man darf auch in den Wald gehen und rufen. Wenn ich rufe, dann schaue ich immer, ob mich jemand hört. Aber, ja. In voller Zuversicht des Glaubens. Weiters, die Herzen besprengt. Los vom bösen Gewissen. Die Herzen besprengt und auf diese Weise los oder und damit verbunden, los vom bösen Gewissen. Das ist ein Bild, oder? Besprengen ist ja ein Bild, kommt aus dem Alten Testament. Die Reinigung, oder? Man besprengt mit Wasser, man besprengt mit Blut im Alten Testament. Und hier sind es die Herzen, das Innere wird besprengt. Das können wir gar nicht besprengen, oder? Können wir gar nicht buchstäblich nehmen. Wir können nicht uns mit Wasser unseren Geist bespritzen. Der Körper wird nass, aber der Geist nicht. Also es geht hier um eine Bildersprache. Der Hebräerschreiber tut das öfters so unvermittelt, nimmt er gleich direkt Bilder aus dem Alten, Metaphern aus dem Alten Testament. Also besprengt vom bösen Gewissen heißt, dass wir gereinigt sind vom bösen Gewissen. Innerlich gereinigt. Wir haben ein entlastetes Gewissen. Wir dürfen wirklich mit gutem Gewissen zu unserem großen Hohenpriester kommen und zu dem Vater. Und weiter, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hier ebenfalls ein Bild, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Der Herr Jesus hat öfter solche Bilder gebraucht. Er sagt, die Jünger sind da der Herr Jesus wäscht den Petrus und den Jüngern allen die Füße. Und er kommt zum Petrus und der Petrus sagt, du willst mir die Füße waschen? Und der Herr Jesus sagt zu ihm, gleich direkt in Bildersprache, Johannes 13, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Das ist Johannes 13. Zuerst sagt er, wer gebadet ist, Vers 8. Jesus sagt zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht Teil mit mir. Das heißt, hast du nicht Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wenn das so ist, ja, Herr, dann nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Ich möchte so viel Gemeinschaft wie möglich mit dir haben. Dann sagt der Herr Jesus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, als nur die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Der Herr Jesus nimmt gleich ein Bild. Er sagt, ihr seid nicht alle rein. Was hat er gemeint? Wovon spricht er? Manche meinen, er spricht von der Taufe. Hat der Herr Jesus gesagt, ihr seid alle getauft, außer Judas? Hat er das gemeint? Niemals. Es geht um innere Reinheit, es geht um gereinigtes Gewissen, Sündenvergebung. Ihr seid rein. Innere Reinigung. Epheser 5, Vers 26, das Wasserbad im Wort. Gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5, Vers 26. Der Herr Jesus ist für die Gemeinde gestorben, auf dass er sie reinigte, dass er sie heiligte. Wir lesen es gerade durch. Epheser 5, Vers 26. Damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige. Der Herr Jesus hat sich für die Gemeinde hingegeben, um sie zu heiligen, nachdem er sie im Wasserbad des Wortes gewaschen hat, gereinigt hat. Jetzt ist sie heilig, weil er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das Wasserbad im Wort, das heißt, dann ist das Wasser das Wort. Wenn das Bad im Wort ist, wenn man sich im Wort badet, dann ist das Wasser das Wort. Und das wird ja manchmal so verwendet in der Schrift, dass das Wort eine reinigende Wirkung hat. Reinige, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Und es gibt eine grundlegende Heiligung Und es gibt eine grundlegende Reinigung und Heiligung und es gibt eine beständige Reinigung und Heiligung. Die eine ist wie ein Bad und das andere ist wie ein Füßewaschen. Die zwei müssen wir auseinanderhalten. Die eine ist zuständig, um die Beziehung herzustellen. Wenn man die nicht hat, die erste, das Vollbad nicht hat, dann hat man dann gehört man nicht zu Jesus Christus. Wenn man das hat, wenn man die grundlegende Reinigung hat, ihr seid schon alle rein, dann ist es wichtig, dass man sich noch die Füße waschen lässt, sozusagen. Dass wir ständig dranbleiben, dass der Herr uns reinigen kann, wo wir uns die Füße vom Staub dieser Welt schmutzig gemacht haben, dass er uns wieder reinigen. Wenn wir sündigen, dann ist er treu und gerecht. Wenn wir sündigen, dann sollen wir unsere Sünden bekennen. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. 1. Johannes 1, Vers 9. Es gibt also eine grundlegende Heiligung und es gibt eine fortlaufende Heiligung. Es gibt eine große Heiligung, die ist am Anfang des Christenlebens, die grundlegende Heiligung. Und dann gibt es die fortlaufende Heiligung und Reinigung. Das ist das, was in unserem Heiligungsleben, in unserem ständig, was wir ständig tun, wir lassen uns reinigen, dort, wo wir uns beschmutzt haben. Das war ja bei den Juden so, wer gebadet war, der hat nicht nötig, sich nochmal zu baden vor dem Essen. Man geht ins Badhaus außerhalb des Hauses, es gab nur so allgemeine Badhäuser, man geht ins Badhaus, badet sich und dann geht man nach Hause, um zum Abendessen. Und dann muss man nicht, bevor man sich zu Tische legt, sich nochmal baden. Nein, nur die Füße muss man waschen. Die sind wieder schmutzig geworden, weil man heimgegangen ist. Also, und dann kann man Gemeinschaft haben. Das heißt, wir haben ein Vollbad. Das ist die Heiligung in der Wiedergeburt. Und dann haben wir ein beständiges Waschen. Das ist das beständige uns reinigen lassen von Herrn Jesus, durch indem wir Sünden bekennen. Die Bibelstelle für die erste Heiligung ist 1. Korinther 6, Vers 11, die grundlegende Heiligung, die in der Wiedergeburt. 1. Korinther 6, Vers 11, zum Beispiel, es gibt mehrere Stellen, aber 1. Korinther 6, Vers 11 ist eine Hilfe. Dort heißt es, dieses waren etliche von euch, ihr wurdet jedoch gewaschen, ihr wurdet jedoch geheiligt, ihr wurdet jedoch gerechtfertigt in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also vorher wart ihr Unzüchtige und Götzendiener und Ehebrecher und so weiter unter euch, gab es schlimme Leute, aber jetzt, das wart ihr alles, das ist vorbei, jetzt, ihr wurdet gewaschen, das ist das Vollbad, ihr wurdet geheiligt, sagt er. Geheiligt. Und er nennt sie ja, diese Christen nennt er in Kapitel 1 Heilige, Geheiligte in Christus Jesus. Kapitel 1, Vers 2, die Gemeinde Gottes in Korinth, den Geheiligten in Christus Jesus, den gerufenen Heiligen. Also, weil der Herr Jesus sie geheiligt hat in der Wiedergeburt, deshalb sind sie jetzt Heilige. Davon haben wir ja auch im Hebräerbrief gelesen, Hebräer Kapitel 10. In diesem Willen sind wir alle geheiligt, durch das ein für allemal geschehene Opfer Jesu Christi. Hebräer 10, Vers 10. Ich meine, das war Hebräer 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir Geheiligte, und zwar durch das Opfer, durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi, ein für allemal. Und auch Vers 14, die hat er für immer zum Ziele gebracht, die geheiligt werden. Geheiligt werden ist dann das Ständige. Da steht das Wort, in Vers 14 kommt nur das ständige Heiligen vor. Da sagt nur ein Opfer, mit einem Opfer hat er sie für immer zum Ziele gebracht, ja, die geheiligt werden. Also wir haben in Vers 10 haben wir die einmalige Heiligung, in Vers 14 am Ende haben wir die progressive, ständige Heiligung. Um diese Waschung geht es hier also hier. Sie sind gewaschen. Um diese grundlegende Gewaschung geht es also hier in Hebräer 10, Vers 22. Ihr seid gewaschen. Ihr seid nämlich durch die Wiedergeburt, durch die einmalige Vollbart, seid ihr gewaschen. Als solche kommen sie herzu. Und das ist doch eine große Ermutigung auch für uns, denn wir dürfen auch kommen, weil er uns geheiligt hat, weil er uns gewaschen hat. Und wenn wir uns die Füße beschmutzen in dem Lauf dieser Welt, dann dürfen wir unsere Sünden bekennen. Aber hinzutreten dürfen wir. Die zweite Aufforderung, Kapitel 10, Vers 23 bis 39, das ist jetzt eine etwas längere Aufforderung. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Vers 23 bis 39. Wir lesen ein paar Verse. Lasst uns festhalten das Bekenntnis der Hoffnung als ein nicht wankendes, nämlich als ein nicht wankendes Bekenntnis. Lasst uns festhalten das Bekenntnis der Hoffnung als ein nicht wankendes, denn der, der verhieß, ist treu. Und lasst uns aufeinander Acht haben, uns anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Dabei unser Zusammenkommen nicht aufgeben, so wie es bei etlichen Sitte ist, sondern aufrufen. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Dieser Begriff Hoffnung kam jetzt schon öfters vor. Den Begriff Hoffnung hatten wir schon in Kapitel 3, Vers 6. Dort ging es darum, dass wir das Rühmen der Hoffnung festhalten sollen, als eine Feste, bis zum Ende. Also die Hoffnung ist das, was man hofft, der Gegenstand der Hoffnung, das Gehoffte. Das ist etwas, das offenbar wird eines Tages, nämlich dann, wenn man am Ziel angekommen ist, dann wird diese Hoffnung offenbar, dieses Gehoffte offenbar. Dorthin, wohin wir gerufen wurden. Das wird dann offenbar werden. Wie sollen wir festhalten? Also was ist festzuhalten? Das Bekenntnis ist festzuhalten. Das Bekenntnis der Hoffnung nämlich. Das heißt, Bekenntnis ist etwas, was man wiederholt. Wir wiederholen, was Gott gesagt hat. Und wir sagen es: Herr, ich danke dir. Es ist so, wie du es gesagt hast. Und ich bekenne das im Gebet. Ich bekenne das im Gespräch mit anderen. Ich wiederhole das, was Gott gesagt hat. Das ist ein Bekenntnis. Und das griechische Wort heißt ja wiederholen, das Gleiche sagen, bekennen. Wie sollen wir festhalten? Es steht hier als ein nicht wankendes Bekenntnis. Also mein Bekenntnis braucht nicht zu wanken, weil die Hoffnung fest ist. Deshalb muss auch nicht mein Bekenntnis zögernd und zaghaft sein. Nein, das braucht nicht zögernd sein. Das darf fest sein, das Bekenntnis, weil die Hoffnung fest ist, weil die Zukunft sicher ist, die wir haben. Ein Christ hat Heilssicherheit. Er ist seines Heils sicher, weil er auf Christus schaut und weil Christus zuverlässig ist. Deshalb ist mein Heil sicher. Also wie sollen wir festhalten? Als dieses Bekenntnis braucht nicht wanken. Weiter. Drittens, oder Römisch 3, warum sollen wir festhalten? Da geht es weiter mit einem Denn. Das Denn beantwortet hier die Frage, warum. Es ist ein kausales Denn, also wir können auch weil sagen, oder? Denn der, der verheißen hat, ist treu. Im Griechischen, der Verheißende ist treu. Der Verheißende ist treu. Der Verheißung gibt, der die Verheißung gibt, ist treu. Also darum dürfen wir ohne Wanken festhalten, weil dieser Priester, der hohe Priester, treu ist. Das haben wir mehrmals schon gelesen, dass der Herr Jesus treu war in seinem ganzen Hause und dass er ein treuer hoher Priester ist und ein barmherziger. Und weil der Priester treu ist, ist auch das, was er verheißt, treu. Das heißt, es wird sicher eintreten, mit gewiss, es ist zuverlässig. Treu heißt ja auch zuverlässig. Das, was er verheißt, ist treu, das heißt, das ist zuverlässig. Es wird eintreten. Wäre er nicht treu, dann wäre mein Festhalten, wäre das nicht sinnvoll, oder? Wenn Herr Jesus nicht treu ist, woran will ich festhalten? Da ist einer am Schiff, wirft das Seil mir zu, ich bin im Wasser. Und er sagt, ja, halt das Seil fest. Und dann lässt er das Seil, der das Seil hält, lässt dann das Seil los. Der andere, der am Schiff steht und mich ziehen sollte, der lässt los. Ja, was hilft, dass ich das Seil, was hilft mir das, wenn ich dem nicht zutraue, wenn ich dem das, oder wenn der zu schwach ist, ja, oder wenn er nicht zuverlässig ist, der das Seil wirft und festhält. Also er hält fest, deshalb darf ich jetzt auch festhalten. Er ist treu und deshalb habe ich einen festen Grund. Deshalb habe ich eine Basis. Gerade deshalb, weil Jesus Christus mich hält. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Gerade deshalb macht es Sinn, dass ich mich jetzt an dem Herrn Jesus halte. Weil er mich hält. Johannes 10, Vers 10. Jetzt habe ich eine Basis für mein Festhalten. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, wenn der Herr Jesus mich festhält, dann brauche ich mich sowieso. Wenn der Herr Jesus mich hält, wenn der Herr Jesus treu ist, ja, dann muss ich ja nicht halten. Das ist nicht gesagt. Wenn der Herr Jesus treu ist, das heißt nur, dass er zuverlässig ist und deshalb kann ich mich wirklich an diesem Seil, kann ich mich wirklich festhalten, an diesem Herrn kann ich mich wirklich festhalten. Ja, aber er hält mich ja auch. Ja, das stimmt, er hält mich auch. Aber wenn die Schrift sagt, ich habe auch eine Verantwortung festzuhalten, dann kann ich nicht sagen, ich halte mich nicht fest, weil er hält mich sowieso. Ich kümmere mich nicht mehr, weil er hält mich sowieso. 2. Timotheus 2, Vers 13 und Vers 12 und 13. 2. Timotheus 2, Vers 12 und 13. Erdulden wir, dann werden wir auch als Könige mitherrschen. Verleugnen wir, wird auch er uns verleugnen. Und sind wir untreu? Er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Es steht nicht im Text, sind wir untreu, bleibt er uns treu. Wir müssen hier jedes Wort beachten. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Ja, wem bleibt er denn treu? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wem bleibt er treu? Seinem Wort, was er gesagt hat. Sich selbst, was er, seiner Aussage, bleibt er treu. Sich selbst und seinem Wort gegenüber bleibt er treu. Er wird uns nicht verleugnen. Entschuldigung, er wird sein Wort nicht verleugnen. Er wird sein Wort nicht verleugnen. Er wird seinem Wort treu bleiben. Sein Wort bleibt dennoch wahr, auch wenn ich es nicht mehr glauben will. Auch wenn ich sage, ich glaube jetzt der Bibel nicht mehr. Macht das jetzt die Bibel unzuverlässig? Wenn ich nicht mehr an die Bibel glaube, dadurch wird die Bibel nicht unzuverlässig. Er bleibt seinem Wort auch dann treu, wenn ich untreu werde. Wenn ich ihm die Treue aufkündige, er bleibt treu, und zwar seinem Wort gegenüber. Ich könnte wieder kommen. Ich darf wieder kommen. Er bleibt treu. Manche sagen, ja, aber hier steht, er bleibt uns treu. Und das heißt, wenn wir untreu sind, er bleibt uns treu. Das heißt, wenn ich weggehe, er lässt mich gar nicht weg. Nun, der Herr Jesus arbeitet sehr stark an uns und er wirbt sehr viel an uns, das ist richtig. Aber wir erfahren hier, auch in dieser Stelle jetzt dann gleich, wir erfahren hier, dass es einen Punkt gibt, wo der Herr Jesus wirklich sagt, das liegt jetzt an dir. Jetzt musst du vertrauen. Der Schlüssel, wie du ins Heil gekommen bist, war das Grundvertrauen. Und der Schlüssel, wie du rauskommst, wäre dieses Grundvertrauen aufzugeben. Aber das darfst du nicht, das musst du festhalten. Und wenn du das nicht festhältst, ich bleibe meinem Wort treu, du könntest wieder zurückkommen. aber vergewaltigen tue ich dich nicht. Ich tue dir nicht Gewalt an, in dem Sinne. Ich tue dir nicht Gewalt an. Weil die Sache mit dem Glauben etwas ist, wo ich gefragt bin. Ich bin gefordert. Glaube hat etwas mit mir zu tun. Das ist die Grundbedingung des Heils. Vertrauen. Die ganze Ewigkeit besteht aus Vertrauen. Wir werden dann noch, wenn wir zu Rahab kommen, ist ein wunderbares Beispiel. Die musste lernen, vertrauen an dem Gott Israels. Das sind einige gute Beispiele in Kapitel 11. Wir kommen da noch hin. Also, wie sollen wir festhalten weiter? Das ist jetzt Römisch 4. Wie sollen wir festhalten? Eine zweite Antwort. Lasst, es ist hier eigentlich ein neuer Satz, also ein neuer Befehl, ein neuer Imperativ. Und lasst uns aufeinander achten, um uns anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken und dabei unsere Zusammenkommen nicht aufgeben, so wie es bei etlichen Sitte ist, sondern aufrufen. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Aber das ist eine Hilfe zum Festhalten, oder? Hier wird ihnen gesagt, was sie noch tun sollen. Sie sollen aufeinander achten. Sie sind ja gemeinsam unterwegs. Nicht jeder ist individuell unterwegs. Sie sind ja viele. Und wir sollen das nie vergessen. Wir sind keine Einzelgänger. Lass uns aufeinander Acht haben. Nicht als Polizisten, sondern als Geschwister. Um uns anzuspornen. Nicht aufeinander Acht haben, um uns niederzuschlagen. Oh nein. Positiv, um uns anzuspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und weiter zusammenkommen. Bleibt zusammen, heißt es. Bleibt zusammen. Ob er hier von einer Versammlung spricht, weiß ich nicht. Von einer regelmäßigen Sonntagsversammlung. Das ist nicht im Text allgemein. Er spricht ganz allgemein. Bleibt zusammen. Driftet nicht auseinander. Hört nicht auf, zusammenzukommen. Gebt das Zusammenkommen nicht auf. So wie es bei etlichen Sitte ist. Einige haben sich da schon zurückgezogen. Sondern aufrufen. Das Wort hier wieder ist das Wort für aufrichten, trösten, ermutigen, bitten. Also positiv ist dieses Wort. Hier sollte nicht ermahnen stehen. Das wäre viel, viel zu stark. Hier sollte aufrichten, trösten, ermutigen, ermuntern. Alle diese Wörter können stehen. Bitten. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also das Aufrufen ist umso dringlicher, je näher wir dem Tag der Wiederkunft Christi entgegengehen. Warum eigentlich? Warum eigentlich umso mehr? Warum umso mehr, je mehr der Tag sich nähert? Steht nicht im Text, das ist jetzt nur eine Frage, so, an uns, eine Verständnisfrage. Warum könnte das sein? Bitte?
Das ist ja vielleicht wie bei einem Wettkampf, also kurz vor dem Ziel.
Ah, ja. Man könnte müde werden, wenn man so ging, und jetzt, nein, jetzt erst recht, und vielleicht kommen die Wolken, kommt ein Wolkenbruch und so weiter, alles Mögliche will hindern. Es wird dunkel. Umso mehr jetzt, umso mehr. Die letzte Strecke. Wir wollen nicht die letzte Strecke uns niederfallen lassen, bevor wir am Ziel anlangen. Wir wollen uns einander aufrufen, ermuntern. Wie der Trainer, oder? Der läuft neben den Olympiern, da sind die Olympialäufer, die Marathonläufer oder sonst was, und dann kommen sie gegen Ende oder die laufen ihre Runden, ich weiß nicht, wenn 10.000 Meter laufen und so, laufen sie ihre Runden, oder? Und dann läuft der Trainer nebenbei auf der Außenseite und feuert ihn an. Durchatmen, nicht nur geradeaus schauen, nicht so blind, nicht rechts, nicht links schauen, nur geradeaus, fest durchatmen und zieh durch und es geht weiter. Das Festhalten, also zu dem Festhalten gehört auch die anderen anspornen, sich treffen, sich aufrufen, das ist wichtig. Und ganz wichtige Dinge, dass wir zusammenbleiben. Weiter, warum sollen wir festhalten? Eine weitere Antwort zu dem, warum sollen wir festhalten? Vers 26 bis 31. Das beginnt mit denn. Und wir haben schon gelernt, wir sollen lernen, diese kleinen Wörtlein, auf die müssen wir Acht geben. Das sind wichtige Wörtchen. Denn, das ist das erste Wort von Vers 26. Die sind wichtig. Dieses denn ist extra wichtig. Warum steht hier, also was bedeutet das, dass hier denn? Das denn heißt, ist ein Bindewort und verbindet Sätze. Welchen Satz verbindet denn, welche Sätze sollen hier verbunden werden durch das denn? Worauf bezieht sich das denn? So weit zurück würdest du gehen? Es geht, also, denn ist ja immer zurückweisend, oder? Denn kann man jetzt nicht nach vorne, kann nicht nach vorne schauen. Denn schaut ihr jetzt zurück auf etwas, was vorher gesagt wurde. Lasst uns festhalten, denn. Aha. Lasst uns festhalten am Bekenntnis, denn. Interessant. Sehr wichtig. Jetzt ist die Frage wieder, geht es um Mitläufer? Geht es jetzt in dem nächsten Abschnitt um Mitläufer? Sind die von vorher, von Vers 23 bis 25, sind das Mitläufer, die er anspricht? Nein. Er schließt sich mit ein. Wir, danke. Wir, wenn er sich selber sogar einschließt, dann können es nicht die Mitläufer sein. Das heißt, es geht hier tatsächlich um Wiedergeborene, die er aufruft, und jetzt sagt er, wir, unser Zusammenkommen, oder? Also es geht um das Zusammenkommen von wiedergeborenen Christen, nicht von Mitläufern. Und die Wiedergeborenen sollen sich gegenseitig aufrufen, nicht die Mitläufer. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, es ist also keine andere Gruppe gemeint, um die es jetzt geht. Also wir sollen deshalb festhalten, weil das Heil auf dem Spiel steht. Deshalb sollen wir festhalten. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, wäre das fatal. Deshalb sollen wir festhalten, deshalb sollen wir einander aufrufen, deshalb sollen wir anspornen, deshalb sollen wir auch zusammenbleiben. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, das wäre furchtbar. Vorsätzlich sündigen, was heißt das? Wir hatten das schon in 4. Mose 15, Vers 30 und 31, kommt aus dieser Stelle, 4. Mose 15, Vers 30 und 31, kommt dieser Ausdruck. Es geht um ein Sündigen mit erhobener Hand, das heißt in voller Absicht. 4. Mose 15, Vers 30 und 31. Aber die Seele, die mit erhobener Hand etwas tut, von den Eingeborenen und von den Fremdlingen, die schmäht den Herrn, die verschmäht den Herrn, und jene Seele soll ausgerottet werden aus der Mitte des Volkes, denn das Wort Jahwes hat sie verachtet und sein Gebot gebrochen. Jene Seele soll gewisslich ausgerottet werden, ihre Ungerechtigkeit ist auf ihr. Das ist also jemand, der ohne Erbarmen ausgerottet wird. Das ist jemand, der mit erhobener Hand gegen den Herrn gesündigt hat. Das ist nicht so eine Unwissenheitssünde und Vergehen, so ein unwissentliches Vergehen. Nein, ganz bewusst und willentlich und mit voller Überlegung. Ich will Gott nicht und ich will sein Wort nicht. Also es geht hier um ein Sündigen im letzten Sinn, ein Verlassen des Wortes Gottes und des Redens Gottes in Christus und damit auch ein Verlassen Christi, Verlassen des Heils. Ich kenne keine Stelle, dass man das Heil verlieren kann. Man kann es verstoßen, man kann es wegwerfen. In Offenbarung 2, Vers 5 sagt der Herr Jesus zu den Gläubigen dort, ihr habt die erste Liebe nicht verloren, oder? Sondern verlassen. Ja. verlassen, nicht verstoßen, verlieren. Verlieren durch etwas, was ich nicht wollte. Verlieren durch meine Geldtasche oder meinen Schlüssel. Also, wo ist jetzt mein Schlüssel? Den wollte ich nicht verlieren. Den habe ich auch nicht weggeworfen. Nein, der ist jetzt nicht mehr da. Wo ist mein Schlüssel? So gehen wir, das wäre nicht Abfall. Ich bin gegen den Ausdruck, dass man das Heil verlieren kann. Nein, man kann das Heil nicht verlieren. Man kann es verstoßen. Man wird aufgefordert, es nicht zu verstoßen. Und man kann es wegwerfen. Man kann Christus verlassen, Apostasia heißt wegtreten, aber doch nicht einfach verlieren, das Heil verlieren. Ich will das Heil behalten, nicht verlieren. Und Christus, das Heil ist nicht etwas, was man so in der Hosentasche hat wie den Schlüssel und dann irgendwo plötzlich ist es nicht mehr da. Das Heil ist eine Person, das Heil ist Jesus Christus selber. Er ist das Heil, er ist das Leben. Das Wiedergeburtsleben, das neue Leben, das ich habe, das ist Jesus Christus. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Bitte.
Aber dann, wenn man verlässt, dann hat man ja das Heil nicht mehr.
Das stimmt, dann hat man es nicht mehr. Aber dann hat man es nicht verloren, sondern hat man es weggeworfen. Das ist ein Unterschied, oder? Und deshalb, wir sollten die biblischen Terminologie verwenden. Das heißt, wir sollen die Begriffe verwenden, die die Bibel verwendet. Ich sage immer, ein Christ kann abfallen. Eigentlich müsste ich sogar noch genauer sagen, er kann abtreten. Denn das Abfallen ist es ja auch nicht. Es ist ein Abtreten, ein Wegtreten, ein Weggehen. Es ist nicht so, dass er irgendwo oben ist und jetzt ist er runtergefallen. Ist er gestolpert, ist er runtergefallen vom Heil. Auch nicht so. Ja? Sondern es ist eine wirklich bewusste Aktion. Kann ein Christ verloren gehen? Nicht als Christ. Nicht als Christ. Als Nicht-Christ. Das heißt, er kann Christus verwerfen, dann wird er ein Nicht-Christ und der Nicht-Christ geht verloren. Sind so falsche Ausdrücke. Man lässt sich so schnell da hinein drängen, eine Terminologie zu verwenden, die die Bibel nicht verwendet. Also, jetzt sind wir in Vers 26. Wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Das heißt, kein anderes Opfer mehr. Es gibt nur ein Opfer. Kein jüdisches Opfer, nichts, kein, kann noch so ein guter hoher Priester irgendwo in Jerusalem sein im Jahre 68 nach Christus. Kein Opfer bleibt übrig. Auch alle, die dort noch geopfert wurden in den letzten Tagen des Tempels, keins kann mehr helfen. Es bleibt nichts mehr übrig. Wenn ich das eine von Christus verworfen habe, gibt es kein Opfer mehr, das mich wirklich zum Ziel führen kann. Bleibt keins mehr übrig für meine Sünden. Bitte? Der verlorene Sohn. Nun, der verlorene Sohn, der war ja nicht so verloren. Der war zwar, als er dann dort war, da war er verloren, ja, aber er ging ja weg. Das war ja eigentlich der davongelaufene Sohn. Und dann kam er sich verloren vor, dort in der Fremde. Aber natürlich, der Vater sagt dann schon, ja, er war verloren und ich habe ihn wiedergefunden. Aber er war deshalb verloren, weil er weggelaufen ist. Ja. Nicht der Vater hat ihn verloren. Also nicht der Vater hat ihn wie einen Schlüssel verloren. Oh, wo ist jetzt mein Sohn? Sondern der Sohn hat sich losgesagt von ihm. Bitte? Ja, also nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir, oder mit Vorsatz sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Was heißt das, Erkenntnis der Wahrheit empfangen? Jetzt haben auch da wieder Ausleger gesagt, die waren nicht wiedergeboren, die haben nur die Erkenntnis der Wahrheit empfangen. Jetzt müssen wir aufpassen. Denn ein Ausdruck, die Erkenntnis der Wahrheit empfangen, wird in der Bibel das wird betitelt als etwas, was man hat, wenn man das Heil hat. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, oder? Er will, dass sie gerettet werden. Was steht zuerst? Der Reihenfolge ist da auch wichtig. Er will, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht nur, er will, dass sie die Wahrheit erkennen, und wenn sie dann die Wahrheit erkennen, dann werden sie entscheiden, ob sie sich retten lassen oder nicht von der Wahrheit, oder ob sie jetzt an diese Wahrheit glauben werden oder nicht. Nicht so. Es geht hier um ein echtes Kennen, ein tiefes Kennen. Adam erkannte Eva. Es geht um mehr als nur ein Wissen darüber. Es ist eine Erfahrung machen, ein Empfangen der Wahrheit. Also zuerst ist Rettung, dann ist Erkenntnis der Wahrheit. Jedenfalls in der Reihenfolge wird es hier genannt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im Zusammenhang mit ihrer Rettung sollen sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also folglich ist die Erkenntnis der Wahrheit nicht eine Vorstufe, bevor man gerettet ist. Erkennt man zuerst mal, bekommt man die Erkenntnis der Wahrheit, und später bekommt man dann das Heil. Das wäre zu viel gesagt. Das ist 1. Timotheus 2, Vers 4. Das heißt, die Erkenntnis der Wahrheit gehört zum Heil. Es geht um eine tiefe Erkenntnis Christi, Erkenntnis der Wahrheit als Person. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist ewiges Leben. Es geht also um mehr als nur ein bisschen was wissen und ein bisschen was hören von der Wahrheit. Später soll man dann wachsen in der Erkenntnis Christi, wachsen, das ist richtig, aber hinkommen muss man dann, wenn man sich bekehrt. Dann kommt man hin zu dieser, und bekommt wirklich eine tiefe Erkenntnis der Wahrheit. Man nimmt Christus an, man wird gerettet und erkennt die Wahrheit, kommt zur Erkenntnis der Wahrheit, empfängt die Erkenntnis der Wahrheit, wie das hier so hier heißt. Also das wäre etwas meines Erachtens unfair, würde man hier argumentieren, die sind noch nicht wiedergeboren. Abgesehen davon, wir haben ja schon festgestellt, dass der Schreiber sich ja identifiziert mit diesen Geschwistern, mit diesen Menschen, an die er schreibt. Er schließt sich ein, also dürfen wir auch das annehmen, dass es sich um Wiedergeborene handelt. Vers 27, also es bleibt kein Opfer mehr übrig, aber ein gar furchtbares Erwarten des Gerichtes und ein Eifer des Feuers, das im Begriffe ist, die Widersacher zu fressen, zu verzehren. Es gibt nichts anderes mehr. Was er hier tut, ist, er zeigt den Geschwistern den Ernst, was das für alles mit sich bringen würde, würde man ins Judentum zurückkommen. Das Opfer hilft dir nichts mehr, das der Priester bringt. Und dann ist der Zorn Gottes auf dir. Und es gibt nur noch ein furchtbares Erwarten des Gerichts. Und jetzt führt er das aus, indem er das unterstreicht, Vers 28 bis 31. Indem er aus dem Gesetz Mose und zuerst die Parallele zieht. Vers 28, setzt jemand das Gesetz Mose beiseite, so stirbt er ohne Erbarmungen auf zwei oder drei Zeugen hin. Das Beispiel wäre zum Beispiel 4. Mose 15, wo der Holzsammler getötet werden muss, weil er Gottes Wort, Gottes Gesetz auf die Seite geschoben hat und gesagt, ich interessiere mich nicht dafür. Also wenn jemand das Gesetz Mose beiseite setzt, verwirft, ja, dann stirbt er ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen trat? Nicht nur Jesus mit Füßen trat, sondern wiederum den Sohn Gottes, gleich wie in Hebräer 6, Vers 6, wo vom Sohn Gottes, der Sohn Gottes wird gekreuzigt, noch einmal. Hier der Sohn Gottes wird mit Füßen getreten. Nicht nur Jesus wird mit Füßen getreten. Das ist die gleiche Person, aber er spricht hier von bewusst, den man als Sohn Gottes erkannt hat, den achtet man jetzt gering. indem man zurücktritt, indem man wegtritt von ihm, indem man zurückgeht ins Judentum. Und das Judentum ist die Welt. Das Judentum ist die Welt. Johannes 16 spricht er von der Welt und er meint das Judentum. Es ist ein bisschen klar, oder? Das Judentum ist die Welt. Ich habe die Welt überwunden. Die Welt wird euch hassen. Die Welt, das sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester. Das ist die Welt. Also, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen trat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, für unrein achtete? Hier geht es also um ein Entweihen des Blutes Christi. Gerade dieses Blut, das uns gewaschen und gereinigt und geheiligt hat, das achtet man jetzt für unreines Blut, gemein, unrein. Das Blut Jesu ist das Blut eines Verbrechers. Das Blut des Sohnes Gottes ist das Blut eines Verbrechers, sagt man damit. Und damit verachtet man das Opfer Jesu Christi. Damit verachtet man das stellvertretende, sühnende Leiden Jesu Christi. Vielleicht hätten solche Leute gesagt, nein, nein, das machen wir ja nicht, das tun wir ja nicht, wir gehen nur zurück ins Judentum. Und er sagt, und gerade deshalb tust du das. Und wir müssen das manchen Leuten auch sagen. Menschen, die sich abwenden von Christus, sagen, weißt du, was du eigentlich damit machst? Du hast den als Sohn Gottes erkannt und jetzt trittst du den mit Füßen und sagst, nein, nein, ich habe nichts dagegen, ich will da nicht lästern und so weiter. Aber du tust es, du gehst zurück. Du stellst dich auf die Seite derer, die Jesus Christus gekreuzigt haben. Durch das er geheiligt war. Geheiligt heißt gereinigt und für Gott zugesondert, auf die Seite gestellt, Gott abgesondert. Also, es ist wiederum ein Beweis, dass es sich um wiedergeborene Menschen handelt. Jetzt sagen manche Ausleger, wenn wir sie lesen, sagen sie, nein, das Geheiligt ist hier anders zu verstehen, es geht hier um die Mitläufer. Die Mitläufer waren geheiligt und zwar in einem weiteren Sinne. Gott hat an ihnen gearbeitet und gewirkt und in dem Sinn hat er sie auf die Seite geholt, um an ihnen zu arbeiten und zu wirken, aber sie sind noch nicht durchgedrungen zur Wiedergeburt. Könnte das so sein? Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn hier so ein Begriff da ist, geheiligt, dann müssen wir ihn immer im Zusammenhang studieren, wie kommt er vor. Und da haben wir gerade vorher, der unmittelbare Zusammenhang in Kapitel 10, Vers 10, gerade da spricht er von geheiligt. Und da spricht er davon Mitläufern, Kapitel 10, Vers 10, in welchem Willen wir Geheiligte sind, und zwar durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi, ein für alle Mal hat er das Opfer gebracht und jetzt sind wir Geheiligte. Heißt das, wir sind ein bisschen auf die Seite gesetzt, noch nicht wiedergeboren, aber ein bisschen auf die Seite gesetzt, dass Gott an uns besser arbeiten kann? Das kann es nicht sein. Verstehen wir? Das ist genau an dieser Stelle muss man ein bisschen mogeln, um die Lehre festzuhalten. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe gerungen und es ging 10 Jahre fast in dieser Frage. Ich habe gerungen in dieser Frage und Hebräer 10 war für mich immer eine schwierige Stelle. Weil ich hab gesagt, wer einmal gerettet ist, der ist gerettet. Christus hat ihn gerettet und fertig. Der kann nicht mehr weg. Und da war so eine Stelle wie Hebräer 10. Aber es steht hier da, der wurde durch das Blut Jesu Christi geheiligt. Da kann man nicht sagen, das ist ein Mitläufer. Also auch Kapitel 9, Vers 13 erklärt die Heiligung durch das Blut. Kapitel 9, Vers 13 und 14, wir haben es heute gelesen. Wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen, heiligen, reinigen. Es geht um Reinigung, Heiligung des Gewissens, Reinigung des Gewissens. Kapitel 10, Vers 22, besprengt von dem Bösen, weg von dem bösen Gewissen. Jetzt haben wir kein böses Gewissen mehr. Wir sind geheiligt. In dem Sinne waren diese Menschen, oder sind diese, das ist ja eine Hypothese, wenn jemand das tut, wenn wir vorsätzlich sündigen, nicht nur jemand, wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir durch das Blut des Bundes geheiligt worden sind. Also wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein Opfer mehr, das mich heiligen kann. Also nochmal zurück, Vers 29, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen trat, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, für unrein achtete und den Geist der Gnade schmählich misshandelte. Schmähte. Den Geist der Gnade. Achten wir, wie der Geist hier genannt wird. Nicht nur den Heiligen Geist gelästert oder so. Nein, er sagt den Geist der Gnade. Das heißt, der Geist, der mir in Gnade sich mir zu, den ich in Gnade bekommen habe, den ich als Geschenk bekommen habe, der Geist der Gnade vermittelt, der Geist der Kraft vermittelt. Und jetzt will ich gerade diese Gnade wegwerfen. Gerade diese Gnade dieses Heiligen Geistes will ich nicht haben. Dann schmähe ich diesen Geist der Gnade. Ich werfe ihm das Geschenk zurück. Nein, ich brauche es nicht mehr. Und jetzt kommen ein paar Schriftzitate noch. Denn wir wissen um den, der sagte, die Vergeltung ist meine Sache. Jetzt zitiert er aus dem Alten Testament, 5. Mose 32, aus dem Lied des Mose. Die Vergeltung ist meine Sache, ich will vergelten, sagt der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten, ebenfalls aus dem Lied des Mose. Wer ist es hier, zu dem gesprochen wird? Ein Israel, und wenn wir das Lied des Mose im Gesamten lesen würden, ist es ein sehr ernstes Lied, denn dort schreibt er, dass Israel in Gefahr ist, sich von dem lebendigen Gott abzuwenden. Und er wünscht, dass sie das nicht tun, aber er im ganzen Lied, wenn man das so liest, merkt man, oh, dann als Jeschurun fett wurde, haben sie sich abgewandt, oder? Und sie sind nicht mehr meine Kinder und Kinder des Unglaubens, der Untreue sind sie und so weiter. Es geht hier um ein Volk, das im Begriffe ist, sich von dem lebendigen Gott abzuwenden. Und dann spricht er diese ernsten Worte. Der Herr wird sein Volk richten. Sein Volk. Menschen, die im Begriffe sind, abzufallen. Und einige schon abgefallen sind. Der Herr wird sein Volk richten. Hier geht es natürlich um Israel. Das Volk ist Israel. Ein Israel, das den Messias verwirft. Der Herr wird sein Volk richten. Ein Volk, das zu einem Nichtvolk praktisch wird jetzt, indem es sich von Gott wegbegibt. Und er wird sich's gereuen lassen. In dem Lied Mose heißt es dann weiter, 5. Mose 32, Vers 36, der Herr wird sein Volk richten und er wird sich's gereuen lassen über seine Knechte, wenn er sehen wird, dass geschwunden die Kraft und der Gebundene und der Freie dahin ist. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter? Inzwischen haben sie nämlich Götter angebetet. Weiter, Vers 31, furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also das Heil steht auf dem Spiel. Würde man zurückgehen ins Judentum. Wir dürfen uns freuen an der Sicherheit unseres Heils. Das ist wunderbar. Und er hat es ganz stark betont. Und niemand kann uns von Christus trennen. Solange wir uns auf diesen Christus verlassen, es gibt keinen sichereren Ort als diesen. Der Name des Herrn ist ein fester Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Sprüche 18, Vers 10. In Christus sind wir so sicher, wie wir nirgends anders sicher sein können. Das Einzige, was gefordert ist, ist bei diesem Christus zu bleiben, in der Burg. Nicht rausgehen aus der Burg. Denn dort sind wir nicht sicher. Also das heißt, dass wir weiterhin auf Christus schauen wollen und auf ihn vertrauen. Das ist das, was er Ihnen hier in diesem Abschnitt vor Augen führt. Sind dazu jetzt eurerseits Fragen und Ergänzungen? Ja, er verwirft Christus. Ja. Römer? Jonah 2. Genau, sie verlassen. Jonah 2, Vers 9, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade.
Ja.
Genau. Ja, jetzt verlassen sie die Gnade. Ja, ja. Sehr, sehr gute Verse, müssen wir notieren. Ja, ob ich da was sagen soll? Okay, ich soll was sagen zu dem Exkurs, ist ein Christ ein Sünder? Moment, ich muss ihn suchen. War das, wo war denn das? Okay, 22? 27. Okay. Ich habe das hier nicht gebracht, weil... Ja, hier. Ist ein Christ ein Sünder? Gute Frage. Also, wie sieht Römer 7, Vers 14. Römer 7, Vers 14. Spricht Paulus... über sich selber und er sagt, ich bin unter die Sünde verkauft. Das heißt, er verkauft wie ein Sklave, der jetzt vom einen zum anderen verkauft wurde. Der Kaufvertrag ist fertig, ich bin schon verkauft. Wie lange bin ich verkauft unter die Sünde? Ich bin unter die Sünde verkauft. Naja, was sagt die Schrift an anderer Stelle? Wie sieht es aus? Können wir sagen, ja, wenn wir aber zu Christus gekommen sind, dann sind wir keine Sünder mehr? Er weiß von sich selber und sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, Gutes nicht wohnt. Römer 7, Vers 19. Und er sagt, dass es einen Kampf gibt zwischen Fleisch und Gesetz, Fleisch und Denksinn, so, zwischen dem Fleisch und der Sünde im Fleisch und dem Denksinn. Das ist ein Kampf. Und in Galater 5 lesen wir von einem Kampf zwischen Fleisch und Geist. Aber allein diese Tatsache, dass ein Kampf herrscht, zeigt doch, dass es nach wie vor, auch bei Gläubigen, nach wie vor so Wahrheit und Wirklichkeit ist, dass der Christ sagen kann, ich weiß, in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt Gutes nicht. Wohnt nichts Gutes oder wohnt nicht Gutes. Gutes wohnt da nicht in dem Fleisch. Das heißt, Luther hat recht gehabt in dieser ganzen Auseinandersetzung wegen dieser Frage. Im Lateinischen heißt das simil justus et peccator. Auf Deutsch heißt das zugleich Sünder und Gerechter. Sünde, was das Fleisch betrifft. Ich trage mit mir etwas herum. Und das wird bis zum letzten Tag meines Lebens so sein. Und das ist mein Fleisch und die Sünde im Fleisch. Und auf der anderen Seite, gleichzeitig darf ich aber mich rühmen, Christi, und ich bin in Christus. Und dieser Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich stehe als Gerechter vor Gott. Aber in mir, das ist in meinem Fleisch, ist dennoch nichts Gutes. Und das ist gut zu wissen. Das ist befreiend zu wissen. Dann wird man nämlich nicht negativ überrascht. Das ist keine Entschuldigung zum Sündigen, überhaupt nicht. Es ist aber eine Hilfe, damit wir den Kampf verstehen und damit wir wissen, wie wir kämpfen sollen. Nicht, jetzt reiße ich mich einfach zusammen mit allen meinen fleischlichen Kräften, die ich nur kriegen kann, und reiße mich zusammen und kämpfe gegen die Sünde. Das ist schon von vornherein, da sind wir von vornherein die Verlierer. Römer 8 gibt dir die Lösung. Römer 7 ist ja nicht die Lösung. Römer 7 ist das Dilemma. Römer 8 ist die Lösung. Und die Lösung ist nicht, ich reiße mich zusammen. Nein, die Lösung ist, ich wandle im Geist. Ich darf jetzt durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Römer 8, Vers 12, das wird jetzt ganz praktisch. Zuerst redet er einiges über den Geist. Wer nach dem Geist gesinnt ist und wer nach dem Fleisch, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber um es auf den Punkt zu bringen, schnell, Römer 8, Vers 12 und 13 sind die Lösung von diesem Kampf. Römer 8, Vers 12, so sind wir also Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Wir sind nicht schuldig. Das Fleisch kann schon fordern von uns, dass wir doch nach dem Fleisch leben sollten. Komm jetzt leb doch ein bisschen nach dem Fleisch. Und da sagen wir, nein, ich bin nicht schuldig. Ich darf verzichten. Aber in welcher Kraft denn? Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr im Begriff zu sterben. Das ist eine gefährliche Sache, oder? Da geht es ja um einen Prozess, oder? Wer sich dann schlussendlich sagt, ich lebe jetzt nur noch nach dem Fleisch, der geht in die falsche Richtung. Der geht Richtung geistlicher Tod. Das ist die Gefahr. Da kann man dann schlussendlich bis zum Abfall kommen, wenn man nach dem Fleisch lebt, oder? Aber wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Was heißt das? Es ist, der Herr Jesus Christus wohnt in mir und der Heilige Geist wohnt in mir und ich darf in der Kraft Christi, in der Kraft dieses Geistes, der in mir ist, darf ich jetzt leben und darf ich sagen, Herr Jesus Christus, nicht meine Kraft, sondern deine Kraft. Und ich sage jetzt, Herr Jesus, nein, ich sage nein zu dem sündigen Weg. Aber Herr, ich verlasse mich auf dich, ich verlasse mich auf deine Kraft, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich verlasse mich auf deine Kraft. Und dann beschäftigen wir uns mit dem, was mit den Dingen des Geistes. Kapitel 8, Vers 5. Die nach dem Fleisch sind, sinnen auf die Dinge des Fleisches. Die aber, die nach dem Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Das heißt, ich muss mir die Dinge vor Augen führen, die den Geist interessieren. Ich muss meinen inneren Menschen nähren mit den Dingen, mit den Dingen des Geistes. Ja, was interessiert den Geist? Was ist das, was nach dem Geist, das, was des Geistes ist? Der Herr Jesus, das Reich Gottes, das Wort Gottes, das Schöne, Der Charakter Christi. Das heißt, in der Praxis heißt es letztlich, womit füttere ich meinen inneren Menschen? Was nehme ich auf? Was interessiert mich? Wofür begeistere ich mich? Was haut mich vom Hocker? Fußball, oder? Nein, das ist doch nicht das. Was ist denn Fußball? Ja, das ist interessant, die WM, aber das ist doch nicht, was soll denn das? Ist ja nichts. Vergleichen wir das mal, stellen wir das mit dem Reich Gottes, dem Reich Gottes gegenüber. Was interessiert den Herrn? Sinnet, was droben ist, wo der Christus ist. Kolosser 3. Denn unser Leben, Christus, unser Leben, ist verborgen in Gott. Kolosser 3, am Anfang die ersten Verse. Das heißt, der Sieg, der ist nicht in mir, der Sieg ist in dem Christus. Und jetzt darf ich lernen, Nein zu sagen zu dem, was mich ans Diesseits haften will und zu dieser Dynamik, die in mir ist, nach dem Diesseitigen zu leben. Ich darf die Schöpfung verwenden, das ist schön. Ich darf mich freuen an einem guten Mittagessen und das ist wunderbar. Aber ich lebe nicht fürs Mittagessen. Das ist nicht das, was mich beseelt. Und das ist mein Leben, das Mittagessen. Nein, das ist schön, dass wir das haben dürfen, weil wir gebrauchen das. Aber das ist nicht unser Leben. Christus ist unser Leben. Und Sexualität ist nicht das Leben. Sondern Christus. Wir freuen uns an der Sexualität, an dem Ort, wo Gott sie gibt, wo ich sie haben darf und wunderbar. Aber das ist doch nicht das Leben. Und so sagt jetzt der Apostel, wir sind Schuldner, nicht nach dem Fleisch zu leben. So, wenn ihr aber durch den Fleisch die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben, denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Gottes Söhne. Und das ist nicht die einzige Stelle. Oder in den anderen Stellen, Galater 5, wandelt im Geist, nicht wandelt im Fleisch, sondern wandelt im Geist. Und Kolosser 3 vor allem auch, sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist, wenn ihr nun auferweckt worden seid. Das heißt, der Christ muss lernen, mit diesen zwei Wirklichkeiten richtig umzugehen. Der Christ muss lernen, ich lebe in zwei Wirklichkeiten. Und es geht hier um Tatsachen, um Realitäten. Ich lebe einerseits im Leibe, ich lebe andererseits in Christus. Christus ist Das ist das Eigentliche, meine eigentliche Existenz. Ich bin in Christus. Das ist mein Eigentliches. Aber ich lebe auf dieser Erde noch eine Zeit lang in diesem Leibe, den der Herr eines Tages auferwecken wird. Aber jetzt, mittlerweile, macht er mir noch Mühe. Und der Leib hat auch Lüste. Und die sind zum Teil gut. Das sind Selbsterhaltungstriebe. Wenn wir denen nicht nachgeben, dann werden wir schnell am Ende sein. Wenn ich jetzt diesen Trieb zu schlafen nicht nachgebe und eine Woche lang nicht schlafe, dann ist aus mit mir, dann kann ich dem Herrn nicht mehr dienen. Also ich muss auch schlafen. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so den Leib verhätschle, damit die Lüste des Leibes wach werden und ich von den Lüsten des Leibes getrieben werde. Jetzt ist dann wird die Herrschaft umgedreht. Ich soll ja den Leib beherrschen, nicht der Leib soll mich beherrschen. Und jetzt ist unser Kampf der, dass wir den Leib an dem Platz halten, wo er hingehört. Als Knecht. Der darf mir dienen. Und ich gebe ihm schon was. Und es ist gut so. Wir sind keine Asketen. Nein, wir freuen uns an der Schöpfung. Und wir gehen in den Wald und genießen die herrliche Schöpfung und freuen uns an den Farben. Wunderbar, und preisen den Herrn. Aber das ist nicht unser Leben. Die Schweizer Berge sind so schön und man könnte eigentlich jeden Tag, wenn es schön ist, in die Berge fahren und bergsteigen. Und das gibt es ja Leute, die das machen. Aber das ist nicht das Leben. Das ist die schöne Schöpfung, preist dem Herrn, aber wir nicht jeden Tag. Das heißt, ich muss jetzt lernen, dem den richtigen Stellenwert zu geben. Das hat alles seinen Platz, aber eben, denn das heißt, in manchen Punkten heißt es verzichten. Ja, ich würde jetzt gerne, aber jetzt ist was anderes wichtiger. Ich würde gerne schlafen noch, aber jetzt ist stille Zeit wichtiger, also stehe ich jetzt die halbe Stunde früher auf. Und dann, was ist dann? Dann wird mein innerer Mensch gestärkt von der richtigen Seite her. Und dann ist Kraft vorhanden. Jemand hat uns mal ganz banal gesagt, er hat gesagt, du hast zwei Hunde und der Hund, den du fütterst, der wird stärker. Das ist eigentlich nicht schön, das ist der Vergleich, denn die Bibel verbringt den nicht. Aber es hat mir geholfen. Er hat gesagt, da war ein Hundebesitzer, der hatte zwei ganz gleiche Hunde. Und er hat sie gegeneinander kämpfen lassen und die waren gleich stark. Da gab es keinen Sieger. Und dann ein paar Tage später hat er sie wieder aufeinander losgelassen und der eine hat den anderen niedergemacht. Was war passiert? Der hat den einen Hund einfach 3 Tage nichts zu essen gegeben. Oder wenig, ganz wenig zu essen gegeben. Und der andere wurde stärker und hat den anderen. Das war ganz so ein sehr einfaches Beispiel. Aber es ist so, womit füttere ich meinen inneren Menschen? Ich denke, das ist mal jetzt bin ich über die Zeit drüber gekommen. Wir wollen hier schließen und stehen wir noch auf zum Gebet.